Wissenschaft und Schule. Ein Podcast der staatlichen Schulberatungsstelle für die Oberpfalz.
Mit Benedikt Wisniewski.
Gespräche mit Expertinnen und Experten über Forschung, die für Schule wirklich relevant ist. Kurz und knapp in 30 Minuten.
Folge 19.
Ein Rundgang durch das antike Rom, die eigenständige Bedienung einer komplexen Maschine, ein Flug durch den Grand Canyon oder ein Tyrannosaurus Rex, der über den Schreibtisch läuft. Virtuelle Realitäten bieten völlig neue Möglichkeiten, um Lernumgebungen zu gestalten. Während Technologien wie Augmented Reality oder Virtual Reality in vielen Bereichen wie Handel, Bauwesen oder Spieleindustrie bereits zu Selbstverständlichkeiten geworden sind, tauchen sie im Schulsystem eher vereinzelt auf. Für manche ist VR eine Kernkomponente der Digitalisierung von Bildung, für andere ein eher überflüssiges Gimmick. Während in verschiedenen Studien gezeigt werden konnte, dass virtuelle Realitäten erstaunliche Effekte auf die Motivation von Schülerinnen und Schülern haben können, gibt es auch kritische Stimmen, die vor Informationsflut und Realitätsverlust warnen. Was genau steckt hinter diesen Technologien? Wie kann man sie sinnvoll einsetzen und wo lauern auch Gefahren? Diese Fragen beantwortet Josef Buchner. Herr Buchner ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am Learning Lab der Universität Duisburg-Essen. Seine Forschung befasst sich mit den Möglichkeiten von Augmented und Virtual Reality als Bildungstechnologien in Schule und Hochschule. Er ist Vorstandsmitglied der Sektion Medienpädagogik der Österreichischen Gesellschaft für Forschung und Entwicklung im Bildungswesen.
Es freut mich sehr, dass heute Josef Buchner zu Gast ist zum Thema virtuelle Realitäten. Herzlich willkommen.
Ja, freue mich auch. Danke für die Einladung.
Herr Buchner, virtuelle Realitäten kennen die meisten Menschen wahrscheinlich aus Themenparks oder vielleicht Videospielen. Was haben diese mit Schule zu tun?
Ja, das ist ein super Einstieg, glaube ich, in unser Gespräch. Es gibt natürlich mehrere Perspektiven darauf. Also das muss man ja ganz klar sagen oder mehrere Erklärungs- oder Begründungsansätze. Ich würde gerne zwei aufgreifen, mit denen ich mich einfach auch stärker beschäftige und die, glaube ich, auch ganz, ganz gut sind und sicher auch Lehrerinnen und Lehrern auch in der Praxis helfen können. Das ist zum einen natürlich die didaktische Idee, also wie können wir tatsächlich solche Simulationen, virtuelle Realitäten, Augmented Reality eben in der Schule nutzen oder für den Unterricht nutzen, um vielleicht Lernen effektiver zu machen oder um, wie wir es ganz gerne am Learning Lab auch sagen, andere Lernumgebungen zu gestalten, andere Lernziele zu erreichen. Also nicht nur kognitive, sondern zum Beispiel auch affektive oder gerade auch bei Virtual Reality psychomotorische Lernziele. Die zweite Linie wäre eine medienpädagogische, die ich für ganz, ganz wichtig halte im Bereich der virtuellen Realitäten, auch wenn es um Spiele geht, nämlich Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene beschäftigen sich mit diesen Themen. Beschäftigen sich mit diesen virtuellen Realitäten, mit diesen virtuellen Welten, sind in diesen aktiv, gestalten diese sogar mit. Das heißt, die Aufgabe von Schule und Unterricht muss es sein, sich kritisch reflektiert auch mit diesen virtuellen Umwelten natürlich zu beschäftigen. Also wir können mit Lernenden da gemeinsam an Fragestellungen arbeiten. Zum Beispiel, was bedeutet das, dass Menschen virtuelle Realitäten für andere Menschen erschaffen? Also was macht das mit uns? Was passiert, wenn wir in solchen virtuellen Realitäten drinnen sind? Oder auch natürlich auch die Frage, in der Computerspielforschung sehen wir das ganz, ganz stark. Was passiert, wenn wir uns in virtuellen Welten plötzlich irgendwie schlecht gegenüber anderen Personen verhalten? Also auch dieses Thema anzusprechen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch, warum wir solche virtuellen Realitäten, virtuellen Simulationen auch in der Schule aufgreifen sollten.
Sie haben jetzt schon verschiedene Begriffe gebraucht. Augmented Reality, Virtual Reality. Können wir es etwas aufdröseln? Welche Formen von virtueller Realität gibt es überhaupt und was bedeuten die jeweils?
Sehr gerne. Ich finde das sogar ganz wichtig auch, weil es dann unterschiedliche Ideen gibt, wie man diese Technologien im Unterricht nutzen kann. Es gibt eine Unterscheidung zwischen Augmented Reality und Virtual Reality. Das ist, glaube ich, eine wichtige Unterscheidung. Augmented Reality wird definiert als die computergestützte Erweiterung unserer Realität. Wie diese Definition schon sagt, bleibt die Realität hier erhalten. Also das heißt, wir befinden uns in einem ganz normalen Raum oder wir haben vielleicht ein Buch vor uns liegen und mit Hilfe von der AR-Technologie erweitern wir zum Beispiel Informationen oder Objekte um andere virtuelle, digitale Informationen. Aber die Realität bleibt erhalten. Also wir sind nicht gänzlich weg von der Realität. Bei der Virtual Reality, die wird in der internationalen Forschung auch als immersive oder eben immersive virtuelle Realität bezeichnet. Da geht es dann wirklich darum, dass wir eigentlich Lernende oder natürlich aber auch Menschen ganz allgemein grundsätzlich in eine gänzlich computergenerierte Welt eigentlich eintauchen lassen. Das passiert meist mit Headsets, also das sind diese klassischen VR-Brillen, die wir kennen. Dann wäre es eben eine immersive Virtual Reality, aber grundsätzlich ist auch jedes Computerspiel oder jede virtuelle Simulation, die wir auf einem Desktop-Computer zum Beispiel erleben, ist eigentlich eine Form von virtueller Realität, in die wir gänzlich eintauchen. Also die Realität wird hier ausgeblendet. Diese zwei Unterscheidungen kann man treffen, sind wichtig, besonders auch dann für die Praxis, weil sie natürlich unterschiedliche Anforderungen an uns stellen und ich glaube, sie können auch unterschiedliche Lernziele adressieren tatsächlich.
Ich habe etwas in Ihre Texte hineingelesen und da gibt es eine weitere Unterscheidung und zwar zwischen Location-Based Augmented Reality und Image-Based Augmented Reality. Was ist da der Unterschied? Könnten Sie das erklären?
Ja, sehr gerne. Ja, genau. Also bei Augmented Reality ist es sogar so, dass es noch weitere Unterscheidungen dann gibt. Das Location-Based AR würde bedeuten, dass wir Inhalte oder Informationen angezeigt bekommen auf der Grundlage von GPS-Daten. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel dran denken, Sie sind in einem archäologischen Park, also es gibt in Carnuntum in der Nähe von Wien gibt es einen archäologischen Park. Sie können dort hingehen und können dann zum Beispiel einen alten Triumphbogen begutachten. Der ist aber nur mehr zur Hälfte vorhanden. Wenn Sie nun diese App öffnen, erkennt die App, wo Sie sich gerade befinden und da bekommen Sie auf Ihrem Display quasi die zweite Hälfte von diesem Triumphbogen angezeigt. Also das wäre location-based. Also auf der Grundlage von einem Ort, einem Raum wird erkannt, welche Inhalte angezeigt werden. Das image-based AR oder auch bildbasierte Augmented Reality beruht auf Bilderkennung oder auch Objekterkennung. Also da geht es wirklich darum, dass wir eine Applikation öffnen. Wir brauchen noch ein anderes Material. Das liegt meist in analoger Form dann vor. Also zum Beispiel ein klassisches Augmented Reality Buch. Sie öffnen dieses Buch, Sie haben dann vor sich ein Bild, das gekennzeichnet ist als sogenannter Trigger oder auch Marker genannt. Und wenn man nun diesen Trigger oder Marker bei geöffneter App mit der Kamera anvisiert, also abscannt, dann bekommen wir über dieses Bild quasi die virtuellen Informationen drüber angezeigt, also überlagert sozusagen. Also das reale Bild oder auch ein reales Objekt, das könnte auch eine Vase sein zum Beispiel oder irgendein anderes Objekt und das wird dann um virtuelle Informationen erweitert. Vielleicht noch, um die Unterscheidungen noch ein bisschen komplett zu machen, es gibt dann auch noch die Spatial AR, das könnte man so übersetzen mit so räumlicher AR. Und das ist wirklich spannend, weil du wird quasi direkt auf ein Objekt die digitale Information hinauf projiziert und nicht unbedingt mit einem mobilen Endgerät wie Smartphone oder Tablet, sondern eher mit einem Projektor. Also man kennt das aus so Kunstinstallationen auch, wo man irgendwie vor einem Raum steht und dann kommt ein Projektor von hinten und der verwandelt den Raum plötzlich in einen gänzlich anderen Raum. Und ganz neu und ich glaube für die Zukunft, für den Bildungsbereich sehr relevant, ist die Web-Based Augmented Reality. Warum ist die so relevant? Bei der Web-Based Augmented Reality brauchen wir keine App mehr. Also man muss sich nichts mehr runterladen, sondern man öffnet den Browser an natürlich einer bestimmten Webseite und kann dann über die Kamerafreigabe über die Webseite die Kamera öffnen und dann eben AR-Elemente anzeigen lassen. Und gerade für den Schulbereich würde ich glauben oder mal meinen, dass das ganz relevant sein könnte. Bisher ist es nämlich schon so gewesen, dass das Runterladen von Apps immer problematisch wahrgenommen wird, vor allem von Lehrerinnen und Lehrern, aber natürlich auch von Schülerinnen und Schülern. Zum Beispiel, wenn es kein WLAN gibt oder wenn auch die mobilen Daten schon aufgebraucht sind.
Wenn ich Sie bisher richtig verstehe, dann hat mich mein Eindruck so ein bisschen vielleicht getäuscht, nämlich dass AR und VR immer eine aufwendige und kostspielige Technik erfordern.
Ja, ich würde sagen, teils, teils. Also ich bin da auch immer ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, es ist aber auch wichtig, dass wir da sehr positiv bleiben und dass wir auch ein bisschen unterscheiden. Auf der einen Seite eben gerade die mobile Image-Based Augmented Reality, also diese bildbasierte AR, die ist für uns wirklich sehr, sehr gut zugänglich. Und es gibt mittlerweile Verlage oder eigene so Ad-Tech-Unternehmen, die einfach bildbasierte AR-Materialien zur Verfügung stellen. Entweder sogar kostenlos, das muss man wirklich sagen. Ich habe selber ein Projekt auch durchgeführt mit einem Startup aus Wien. Und diese Materialien stehen als Open Educational Resources auf unserer Homepage zum Beispiel zur Verfügung. Was man dazu braucht, sind einfach diese Karten. Das heißt, das ist Papiermaterial, das kann man sich ausdrucken. Und man braucht eben die App, die gratis ist. Also die Apps sind eigentlich fast immer gratis. Man braucht eine bestehende Internetverbindung, das ist nur ganz wichtig. Und dann kann man aber eigentlich diese Image-Based AR schon nutzen. Also da würde ich tatsächlich sagen, dass der Zugang auf von einer technologischen Perspektive her gesehen sehr niederschwellig ist. Das ist wirklich sehr, sehr gut zu machen. Bei Location-Based AR ist es schon wieder ein bisschen schwieriger, da gibt es weniger Anwendungen. Das, glaube ich, ist einfach der Punkt. Das heißt, es ist eher so, dass es ein bisschen weggeht von diesem Location-Based AR in der Bildungslandschaft. Da wird dann eher auf andere Methoden gesetzt, zum Beispiel auf Geocaching oder so. Da braucht man nicht unbedingt AR oder so Schnitzeljagden. Also da muss man nicht unbedingt AR haben. Und die See-Through AR, da sind wir jetzt eher im Bereich dann der VR-Brillen. Da muss man ganz ehrlich sagen, dass einfach noch die Preise ja schon sehr hoch sind. Es gibt im Bereich der Virtual Reality Brillen ein paar Angebote mittlerweile, wo man sagen kann, ja, das ist für Schulen machbar, das ist umsetzbar. Ich glaube, dass das ist möglich. Und das Schöne ist, wenn wir das Ganze didaktisch klug einsetzen, dann brauchen wir niemals einen Klassensatz an Brillen. Also ich glaube, das ist auch ein großes Problem oder vielleicht so ein bisschen ein Mythos, ja, dass wir natürlich nicht vielleicht wie bei Tablets jetzt 20 Stück von solchen Brillen brauchen, sondern dass wir natürlich auch mit 6 Brillen oder mit vielleicht auch mit 10 Brillen sicherlich schon gute Sachen machen können.
Ja, jetzt würde mich natürlich interessieren, was macht man dann genau mit dieser Technik? Könnten Sie ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Wie setzen Sie die Technologie in Ihrem Unterricht ganz konkret ein?
Genau, ja, also das ist aber das Zentrale. Ich darf hier am Learning Lab arbeiten bei Professor Keres und für uns ist ganz klar, wir versuchen so einen gestaltungsorientierten Ansatz der Mediendidaktik zu leben. Das bedeutet, dass wir uns Lernziele ansehen und dann versuchen, anhand von den Lernzielen irgendwie Designs zu erstellen, wie wir mit solchen Technologien ein anderes Lernen zum Beispiel fördern können. Also es geht nicht immer auch um besser, sondern es geht auch im Sinne von anders. Ja, also wie können wir wirklich andere didaktische Szenarien umsetzen, die entweder sowohl analog als auch digital sind oder eben stärker im Bereich Kollaboration vorhanden sind. Meine erste Umsetzung mit AR war tatsächlich begründet in der Idee, dass Lernen auch Bewegung braucht. Also ich bin auch Volleyball- und Beachvolleyball-Spieler und Trainer und für mich war es ganz klar, schulischer Unterricht wird immer verbunden mit Sitzen. Ja, also die Schülerinnen und Schüler, gerade wenn man Geschichte unterrichtet in einer sechsten Stunde am Freitag, also das ist jetzt zwar nicht voll wissenschaftlich, aber die sind fertig. Also ich glaube, jeder weiß das. Und da war für mich ganz klar, ich möchte hier etwas verändern. Ich möchte quasi Technologie, das Smartphone nutzen, das sie alle kennen und auch haben, und aber Bewegung damit initiieren. Also man nennt es in der Forschung so Enactive Learning oder auch Enactment, also inaktives Lernen, wo wir also wirklich sagen, Lernen passiert, wenn wir sowohl Geist als auch Körper irgendwie in Bewegung setzen, anregen können. Ja, also auch, oder Cognitive Embodied Cognition wäre auch so ein Begriff. Aber mir gefällt das inaktive Lernen, so ein bisschen nach Gallagher und Lindgren, gefällt mir fast noch ein bisschen besser, weil es ein bisschen offener ist. Und da habe ich das eben versucht umzusetzen und habe einfach einmal AR dann selber erstellt mit einem Online-Studio und habe eben dann diese Markerbilder, wie wir vorher gesagt haben, bei der bildbasierten AR im Klassenzimmer verteilt, Aufgaben gestellt und die Schülerinnen und Schüler mussten dann immer zu zweit oder zu dritt mit einem Gerät. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Also es war dann wieder nicht so, dass jeder mit einem Gerät da unterwegs war und keine Kommunikation stattgefunden hat. Ganz im Gegenteil. Die haben aufstehen müssen, haben sich aktiv dahin bewegen müssen. Die haben dann das abgescannt, haben dort dann Informationen bekommen. Ein kurzes Video wurde abgespielt, es wurde eine Aufgabe auch vermittelt. Und dann haben sie diese Aufgabe zu zweit oder zu dritt eben gelöst. Und da haben sie sich auch wieder hinsetzen können natürlich. Sie haben das im Stehen machen dürfen. Und am Ende sind sie zu mir gekommen und wir haben über ihre Lösung natürlich dann auch gesprochen. Also das wäre ein Beispiel für AR. Für VR habe ich bisher versucht, solche Umsetzungen zu machen, die wirklich auch in der Praxis tauglich sind. Daher haben wir hier ganz stark auf Mobile Virtual Reality gesetzt. Das heißt, wir haben also mit Kartonbrillen gearbeitet, mit Cardboards und haben mit Hilfe dieser Cardboards dann den Zugang zu 360-Grad-Umgebungen ermöglicht. Es gibt Studios, also so VR-Studios, wo man das wirklich auch selber gestalten kann. Also wir haben dann Bilder aufgenommen von verschiedenen 360-Grad-Szenarien, haben die um so Buttons ergänzt. Und die Schülerinnen und Schüler haben dann also in der Brille drinnen ihren Kopf bewegen können. Und wenn sie dann länger auf so einem Button verblieben sind, haben sie quasi den Raum wechseln können. Auch hier war das didaktische Design so, dass wir kollaboratives Lernen initiieren wollten. Weil das war so ein großer Kritikpunkt. Wir haben das in einer Grundschule umgesetzt, in einer deutschen Grundschule. Und da war das Kollegium natürlich schon am Anfang sehr kritisch. VR, das bedeutet doch, dass die wieder alleine in so einer virtuellen Welt sind. Und das hat auch die Klassenlehrerin gesagt, dass sie das eigentlich nicht möchte. Das super nachvollziehen können. Ich habe da sehr viel gelernt. Wie haben wir das gelöst? Wir haben Brillen für alle Kinder von den Kindern zusammenbauen lassen. Alle Kinder durften auch eigens in der virtuellen Welt sich umsehen. Wir haben das genannt, sehen, erkunden in der virtuellen Welt. Sie waren aber immer zu zweit, waren völlig frei. Sie haben sich frei im Schulgebäude bewegt. Also das war auch spannend. Danach, nachdem sie sich umgesehen haben in dieser virtuellen Welt, haben sie die Brillen aber abgenommen und haben sich zu zweit über das Gesehene ausgetauscht. Und das war eben dann auch wieder dieses Kollaborative. Ergänzend dazu haben wir im Sinne von der Generative Learning Theory, also der Theorie des generativen Lernens, hat auch Ähnlichkeiten mit dem, was Sie schon mal in einem Podcast angesprochen haben, mit diesem ICAP-Framework, wo es also darum geht, generative oder eben konstruktive Lernaufgaben bereitzustellen. Und wir haben das gemacht, indem wir einfach ganz klassisch, so Arbeitsblätter, wir haben das Themenheftchen genannt, vorbereitet haben. Und in diese Heftchen haben Sie dann ganz klassisch mit Bleistift Ihre Gedanken, die Sie in dieser virtuellen Welt quasi gehabt haben und dann im Austausch generiert haben, dort festgehalten. Also wir haben quasi ein didaktisches Design erstellt, bei dem VR plus generative Lernstrategien als Kombination irgendwie zusammengefunden haben.
Ja, man merkt sehr deutlich, dass Sie sich natürlich wahnsinnig viele Gedanken machen, was didaktisch hinter dem steckt, was Sie da tun. Das ICAP-Modell haben Sie angeschnitten. Wer dazu genaueres hören möchte, gerne nochmal in die Folge 15 dieses Podcasts hineinhören. Und vielleicht könnten Sie es noch etwas genauer ausführen. Was steckt didaktisch hinter dem, was Sie praktisch machen?
Ich bin auch ein Freund von David Merrill's First Principles of Instruction. Er gibt eigentlich an oder er empfiehlt einen Problem-Centered Approach, also Problem-Based Learning ist ja auch in aller Munde, könnte man jetzt auch diskutieren, wird immer auch ein bisschen falsch verstanden, aber sein Ansatz gefällt mir ganz gut. Und zwar ist es bei ihm so, dass er sagt, wir brauchen verschiedene Lernsequenzen und die können dann zu einem problembasierten Ansatz führen. Und zwar ist das eine Tell-Sequenz, also Tell wäre quasi, wir vermitteln einen Inhalt. Dann gibt es immer einen eine Ask-Sequenz, wo die Lernenden dann in den Austausch mit dem Lehrenden treten. Daran anschließend folgt so eine Show-Sequenz, wo wir dann also als Lehrende wieder etwas demonstrieren. Also wir zeigen zum Beispiel vor, in meinem Kontext, wie man historische Bilder analysieren kann. Das ist wichtig. Sie müssen das aber auch einmal sehen. Aber danach, um dann diesen problemzentrierten Fokus wieder zu haben, ist es wichtig, in eine sogenannte Do-Sequenz zu kommen. Das wäre wieder, was G. und Wiley oder auch Keres und de Witt eben als Construction bezeichnen würden, wo wir also wirklich dann in das eigene Tun wieder hineinkommen. Also was tun die Lernenden, um nun eben das, was sie im Tell gehört haben, im Ask gefragt haben, im Show gesehen haben, nun selber umzusetzen. Das finde ich auch eine sehr gute Vorgehensweise. Wir haben das versucht, in einem eigenen Modell, in dem Meaningful Immersive Learning Framework auch umzusetzen, bei uns am Learning Lab, wo es also dann wirklich darum geht, eben Informationen zu vermitteln, aber gleichzeitig in eine Handlung zu kommen. Und eine Kollegin von mir, die Mira Mulders, hat das in einem Projekt sehr schön umgesetzt, wie ich finde, gemeinsam mit Raphael Zender von der Uni Potsdam. Bei der Erlernen angehende Lackiererinnen und Lackierer von so Autobauteilen, wie sie eben Autobauteile lackieren. Und es ist extrem spannend, weil sie stehen da, der Controller sieht aus wie so eine echte Spritzpistole und immer wenn sie dann quasi über dieses Bauteil drüber gehen, bekommen sie Feedback, wie gut sie das gemacht haben. Wenn sie aber, oder wenn dann das System merkt, dass sie besser werden, verringert sich das Feedback. Und irgendwann trainieren sie dann quasi selber. Am Beginn bekommen sie noch Unterstützung und dann wird es immer weniger. Was hier auch eine Rolle spielt, ist das FuzzyID-Modell, zum Beispiel von Marienburg Kirschner, das hier auch umgesetzt worden ist. Dort decken sich diese Modelle also.
Ja, so ein unmittelbares Feedback, das leuchtet mir natürlich ein als Begründung für diese Art der Technologien. Man muss aber dazu sagen, dass die Begründung von AR und VR nicht immer ganz unproblematisch ist. Dazu eine Studie ganz neu vom Juli 2021 von Eitel und Kollegen, die zeigt, dass etwa 3/4 einer sehr großen Stichprobe von Lehrpersonen den Einsatz multimedialer Lerngelegenheiten, damit auch AR und VR, vor allem durch Fehlvorstellungen begründen. Etwa dadurch, dass verschiedene Lerntypen berücksichtigt werden oder dass die rechte Gehirnhälfte besser angesprochen wird. Also alles widerlegte Mythen aus der pädagogischen Mottenkiste. Was würden Sie sagen, wo kommen diese Fehlvorstellungen her? Und was sind aus Ihrer Sicht neben unmittelbarem Feedback echte Gründe, die für den Einsatz sprechen?
Zunächst, also volle Zustimmung, ganz problematisch, wir heute einfach einen sehr großen Einfluss von EdTech-Unternehmen haben, wenn es um AR und VR geht, auch um andere digitale Bildungstechnologien. Mhm. Aber gerade hier sieht man es ganz klar, weil einfach du als Lehrer oder als Lehrerin nur schwer einen Zugang hast, das selber zu erstellen. Das ist wirklich sehr, sehr schwer. Und ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe mir einfach mal ein paar Homepages angesehen von solchen Unternehmen. Und da steht überall dabei, spricht eben beide Gehirnhälften gleichzeitig an, kann eben den visuellen Lerntyp wunderbar unterstützen und natürlich meine Lieblingsbegründung ist der Klassiker, es ist die digitale Bildungsrevolution, ja, also mit AR und VR. Und da muss man einfach sagen, aus Forschungsperspektive ist es einfach nicht haltbar. Genau, aber gehen wir doch wieder ins Positive zurück und überlegen uns, was kann jetzt die Technologie tatsächlich leisten? Also genau, Feedback, absolut, unmittelbares Feedback, ganz ein zentraler Faktor. Es gibt unglaublich schöne und gute Studien wirklich durchgeführt, wo es auch um handlungsorientierte Aufgabenstellungen gibt. Ich zitiere einfach einmal eine, die mich fast am meisten beeindruckt hat und ich glaube, die mit ein Grund ist, warum ich mich immer noch mit diesem Thema beschäftige. Und zwar ist das eine Studie von Kotranza und Kolleginnen und Kollegen, wo es darum ging, in der Brustkrebsvorsorge mit AR zu arbeiten. Also ein extrem relevantes Thema, würde ich sagen. Und sie haben tatsächlich zeigen können, dass wenn angehende Medizinerinnen und Mediziner über AR Unterstützung erhalten, wenn sie eben diese Druckpositionen suchen und finden müssen, dass sie dann tatsächlich sich leichter tun, um das dann auch in die Praxis zu transferieren. Also das ist natürlich ein unglaublicher Vorteil. Also über AR Feedback zu bekommen, wo muss ich denn eigentlich hier tasten, um eine bessere Diagnose zu stellen. Also aus meiner Sicht eine der besten Studien und ganz zentral. Es gibt noch andere mit unmittelbarem Feedback, zum Beispiel bei Coding-Aufgaben, also wo man Schülerinnen und Schülern irgendwie versucht hat, Coding-Aufgaben beizubringen und wo sie dann auch über AR unmittelbares Feedback bekommen haben. Oder wenn sie zum Beispiel auch an den Mathematikunterricht denken, könnte man über AR dann zum Beispiel auch Feedback über eine Lösung geben. Noch schöner wäre, wenn wir es über den Lösungsweg machen könnten. Aber da habe ich jetzt noch keine Studie gesehen. Das wäre vielleicht etwas für die Zukunft. Angesprochen habe ich auch schon die verschiedenen Lernziele. Man kann natürlich sowohl mit AR als auch mit VR aber Lernziele adressieren, die über, sage ich mal, kognitive Lernziele hinausgehen. Das wären jetzt zum Beispiel affektive Lernziele, wie die Veränderung von Einstellungen. Immer wenn wir über die Veränderung von Einstellungen lesen, müssen wir natürlich auch vorsichtig sein. Wir wollen hier nicht manipulieren. Also man kann natürlich auch diese Technologie negativ einsetzen, da müssen wir vorsichtig sein. Aber grundsätzlich gibt es erste Hinweise darauf, dass VR das Empathieerleben fördern kann. Es gibt auch gerade eine ganz aktuelle Analyse in der Zeitschrift Medienimpulse, die auch Open Access zur Verfügung steht. Wo man das auch so versucht, nochmal ein bisschen zu reflektieren. Problematisch hier ist natürlich so ein klassisches Problem der empirischen Bildungsforschung, dass wir hier kurzfristige Effekte haben. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir das langfristig zeigen können, aber kurzfristig kann man das zeigen. Und das wäre natürlich spitze, wenn man das nutzen könnte, zum Beispiel für Umweltbildung, für Nachhaltigkeit. Es gibt auch eine erste Studie zum Empathieerleben gegenüber Geflüchteten. Auch hier haben sie diese Ergebnisse gezeigt, der Studie von Shin aus 2018. Und es gibt auch eine Studie tatsächlich zu Einstellungen bezüglich Rassismus. Es gibt auch eine freie Anwendung dazu, wo man wirklich also als Person einfach einmal in einen menschlichen Körper schlüpfen kann, der eben nicht der eigenen Hautfarbe entspricht. Und dann einfach einmal das auch ein bisschen erlebt. Ich möchte hier aber jetzt gleich dazu sagen, erstens muss man aufpassen, ab welchem Alter man das in der Schule macht. Also ich glaube, das ist tatsächlich erst ab 16 auch freigegeben. Also da muss man vorsichtig sein. Und noch größer spielt hier natürlich dann die Rolle der Reflexion. Also bitte niemals, wenn man so etwas tut, dann womöglich Lernende damit alleine lassen. Also das ist ganz klar. Das muss man einbetten in ein größeres, langfristiges didaktisches Design. Also das kann man nicht als einmalige Lösung oder als einmaliges Lernerlebnis stehen lassen.
Es klingt alles sehr spannend, aber lassen Sie uns auch auf die kritischen Stimmen zu sprechen kommen. Der Medienpädagoge Ralf Langkau spricht bei AR und VR von einer Überwältigungstechnik, auch von Sedierungsmedien. Und auch aus psychologischer Sicht gäbe es kritische Punkte anzumerken, zum Beispiel die Cognitive Load Theory von John Sweller, die besagt, dass eine hohe Menge von multimedialer Information das Lernen sogar behindern kann. Also was sagen Sie Kritikern und wie ordnen Sie Chancen und Risiken konkret ein?
Ja, ganz wichtige Frage und dürfen wir auch nicht aus dem Blick nehmen, finde ich auch. Bei Ralf Langkau, muss ich ehrlich sagen, tue ich mir schwer. Er wird oftmals zitiert, er ist in erster Linie präsent in Zeitungsinterviews. Ich habe noch nie von ihm einen Artikel gelesen, ich habe noch nie eine Studie von ihm gelesen, also ich habe noch nie einen Aufsatz von ihm gelesen, der wirklich in einem Journal, der sich dem Fachbereich Medienpädagogik oder Mediendidaktik zuordnen lassen würde, gelesen. Er ist damit für mich auf einer Stufe mit der anderen Seite. Das sind nämlich die, die die digitale Bildungsrevolution ausrufen. Und die liegen genauso falsch. Also beiden Seiten ist gemein, dass sie die Wirkung, die sogenannte Wirkung von Medien einfach überschätzen. Und dazu haben wir aber auch Meta-Analysen. Also wir wissen einfach, wenn es um das Lehren und Lernen geht, geht es nicht um das Medium. Diese Diskussion wird seit den 70ern, 80ern geführt, sondern es geht eben um die Lernaktivitäten. Und ich glaube, das haben wir bisher ganz gut herausarbeiten können, dass wir gezeigt haben, was ist der Zweck oder was ist das Ziel von dem Einsatz der Technologie. Zum Beispiel eben Feedback zu geben. Oder eben, Visualisierung ist schön, aber kombiniert eben mit Lernaktivitäten. Also das ist für mich so ein bisschen das Problem. Es ist aber auch nicht... Es passiert, also was Langkau und Kolleginnen und Kollegen behaupten, passiert nicht auf der Forschung. Das muss man hier aber ganz klar sagen. Es lässt sich irgendwie nicht theoretisch rechtfertigen. Es hängt nicht mit Lerntheorien zusammen. Ich habe noch nie einen Medienpädagogen, eine Medienpädagogin, einen Mediendidaktiker oder eine Mediendidaktikerin hören sagen oder schreiben gesehen, dass die sagen würden, Kinder lernen analog oder digital. Das Gegenteil ist der Fall, ja. Wir denken das zusammen. Also gerade Michael Keres in der gestaltungsorientierten Mediendidaktik sagt hier ganz, ganz klar, wir müssen uns endlich von dieser Dichotomie verabschieden. Also es ist sinnlos. Das Problem ist, dass die internationale Forschung das auch noch nicht aufgegriffen hat. Und die Konsequenz ist, ich habe das einfach einmal analysiert, weil ich natürlich am Beginn auch sehr, sehr begeistert war von AR. Und ich habe diese kritische Haltung auch erst entwickeln müssen. Ich glaube, das kann man auch den Zuhörerinnen und Zuhörern ganz klar sagen. Es ist ja nicht so, dass das von Beginn an so war. Ich habe dann eine Systematic Review durchgeführt im Rahmen meiner Doktorarbeit und habe mir einfach einmal angeschaut, wie sieht die Forschung zu AR in der Bildung aus? Und es ist echt problematisch, weil wir haben eigentlich zu 75% sogenannte Medienvergleichsstudien, die also genau diese Dichotomie immer wieder aufgreifen. Nämlich, die sagen, und die Studien zeigen das auch, aber nur weil das Design aber schlecht ist, das muss man hier aber ganz klar mal benennen, dass AR besser ist als Lernen mit einem Video oder dass AR besser wäre als Lernen mit Papier. Ich sage es an dieser Stelle ganz klar, das stimmt einfach nicht. Sondern, warum diese Studien das zeigen können, ist, für AR wird ein ausgefeiltes didaktisches Design erstellt. Das wird auf 4 Seiten beschrieben und dann wird dieses Design verglichen mit einer sogenannten klassischen, mit einem sogenannten klassischen Unterricht, der genau auf 2 Sätzen oder in 2 Sätzen beschrieben wird. Aus Forschungssicht ist das einfach höchst problematisch. Das heißt, wir können nicht empfehlen, AR einzusetzen, weil das besser wäre als eine andere Technologie, sondern wir können einfach nur sagen, bitte, liebe Kolleginnen und Kollegen, entwickeln Sie gute didaktische Designs und sagen Sie immer, dass eben die Didaktik wichtig ist. Ergänzen Sie zu AR-Lernstrategien oder nutzen Sie AR, um Feedback zu geben oder adressieren Sie mit VR handlungsorientierte Lernziele. Dann kann das wirklich auch etwas bringen. Anders würde ich natürlich sehen bei Cognitive Load Theory, die natürlich auch nicht unumstritten ist. Also es ist ganz klar, also gibt es einen Load, wie viele Load-Typen und so weiter. Wir haben hier unzählige Studien und Essays, die hier auch kritisch sich dem Thema natürlich nähern. Trotzdem erlaubt uns die Cognitive Load Theory Hypothesen aufzustellen und diese Hypothesen aber auch zu überprüfen. Und deswegen halte ich sie schon für relevant. Grundsätzlich sagt die Cognitive Load Theory, genau was Sie auch eingangs in der Frage gesagt haben, dass eben zu viele Inhalte können uns überfordern. Tatsächlich sagt aber auch das Multimedia-Prinzip, dass wenn wir Text- und Bildinhalte gleichzeitig darstellen, also simultan, dass das den Load verringern könnte. und eigentlich die generativen Prozesse anregen könnte. Und das ist jetzt ein so ein Punkt, mit dem AR-Forscherinnen und Forscher immer wieder auch argumentieren. Was wir da zeigen konnten, ist tatsächlich, dass es einen Unterschied bei den verschiedenen AR-Typen gibt, die wir eingangs auch schon besprochen haben. Also dass tatsächlich diese eher mobil basierten AR-Typen, also das Location-Based AR, die bildbasierte AR oder auch die Spatial AR, würde ich hier jetzt reinnehmen, einen Vorteil bringen gegenüber den brillenbasierten AR-Technologien. Die brillenbasierten AR-Technologien erhöhen den Load und führen in der Folge tatsächlich auch zu einer Reduktion in der Performance. Zurückzuführen, also man muss da schon ins Detail gehen, lässt sich das natürlich jetzt in erster Linie noch auf die technologische Umsetzung der Brillen. Also die Brillen sind auch noch nicht so gut gemacht, dass sie tatsächlich den Load verringern können, sondern sie werden als ein Ding wahrgenommen, als eine zusätzliche Belastung wahrgenommen. Und das ist bei Smartphones oder bei Tablets zum Beispiel nicht der Fall. Unser erstes Fazit sozusagen in dieser Studie ist tatsächlich, dass man eigentlich See-Through AR, also diese brillenbasierte AR, noch nicht eigentlich einsetzen kann, weil es eben noch problematisch ist. Bei den anderen AR-Typen hat sich das eben nicht gezeigt. Dort sich tatsächlich eher bestätigt, das, was Forscherinnen und Forscher annehmen, dass entsprechend dem Multimedia-Prinzip oder auch dem Spatial and Contiguity Principle der Multimedia Learning Theory, dass diese gemeinsame Darstellung tatsächlich von eben einem Inhalt in der Realität plus einer darüber gelagerten virtuellen Information tatsächlich die Leistung verbessern kann. Was unsere Studie unterscheidet von anderen Systematic Reviews ist, dass wir diese Problematik der Medienvergleichsstudien aufgegriffen haben. Das heißt, wir haben das klar benannt, diese Problematik besteht und deshalb muss man das auch entsprechend dem einordnen. Dann haben wir eben gesagt, vergleichen die verschiedenen AR-Typen, weil uns das eher etwas bringt. Also wir berichten diese Unterschiede bei den AR-Typen. Und was wir auch noch gemacht haben, ist, dass wir uns sogenannte Value-Added-Studien angesehen haben. Das sind Studien, die eine AR-Lernumgebung verglichen haben mit einer anderen AR-Lernumgebung, in der eben zum Beispiel genannte Lernstrategien hinzugefügt wurden. Und was wir hier sehen, ist ganz, ganz klar, keine Problematik beim Cognitive Load, aber stets eine bessere Performance. Und ich kann da an dieser Stelle dann immer nur dazu aufrufen, wenn Sie als Praktiker oder als Praktikerin interessiert daran sind, dann nehmen Sie unbedingt Kontakt mit Universitäten oder auch mit pädagogischen Hochschulen auf, und arbeiten Sie mit uns zusammen. Also wir können, glaube ich, gerade dieses Thema nur noch besser erforschen, mehr darüber erfahren, wenn Schule und Praxis zusammenarbeiten.
Josef Buchner, das waren ganz spannende und vor allem sehr, sehr differenzierte Einblicke in das Thema der virtuellen Welten. Ganz herzlichen Dank.
Ja, ich sage danke. Hat mich sehr gefreut, dass Sie im Rahmen dieses Podcasts dabei sein durften.
Wissenschaft und Schule. Forschung, die für Schule wirklich relevant ist. Kurz und knapp in 30 Minuten. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Anregungen unter feedback@sbopf.de.